Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich hoffe, wir sind gut zu hören und gut zu verstehen. Vielleicht einmal ein kurzes Handzeichen auch aus den ganz oberen Rängen. Super. Dann wollen wir anfangen. Wir machen eine kleine Vorstellungsrunde, damit wir nicht nur wisst, wer wir sind, sondern auch, warum wir hier sind und uns mit dem Thema beschäftigen. Dann sprechen wir über Schwachstellenmanagement, Patchmanagement. Es geht heute so ein bisschen um die Theorie dabei. Morgen veranstalten wir beide hier einen Workshop zu dem Thema. Also wenn euch das heute interessiert, kommt gerne morgen um, Uhrzeit habe ich vergessen, aber es ist C117.
Das ist einer der späteren Slots. Ich glaube, es müsste irgendwas so um 14, 15 Uhr oder so sein. Im Zweifelsfall gerne auf programmfroscon.org nochmal gucken. Da findet ihr das Ganze.
Okay. Ja, wer sind wir und warum sind wir hier? Ich bin Jörg. Ich mache schon so lange IT, dass ich da schon mein Geld mit verdient habe, als man das noch EDV nannte. Seit einigen Jahren arbeite ich als Technical Account Manager bei der Firma Red Hat. Ich helfe quasi dort unseren Kunden dabei, die Software und die Services, die sie von uns im Einsatz haben, möglichst effizient einzusetzen und helfe ihnen beim Lifecycle Management. Und es gab Anfang diesen Jahres einen mythischen Moment, den uns die KI beschert hat, der dazu führte, dass ich wieder regelmäßig mit meinen Kunden über das Thema Schwachstellen und Patch Management rede. Und da hatte ich die Idee, Mensch, vielleicht interessiert ja auch die Community, wie machen das eigentlich große Enterprises und wo haben die eigentlich ihre Herausforderungen? Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, die so ein bisschen das Spannungsfeld zeigen, in dem wir uns da bewegen, wie damit umgegangen wird. Möchte das gerne mit euch teilen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der Q&A-Session noch gerne die Gelegenheit nutzt, mit uns eure Erfahrungen zu teilen, welche Herausforderungen ihr seht und wie ihr diese angeht. Ja, ansonsten, ich benutze den einzigen Editor, der funktioniert. Den anderen habe ich nie verstanden.
Du willst dich unbeliebt machen beim Publikum, kann das sein? Wir können ja mal ein kurzes Stimmungsbild abmachen. Wer ist der Religion Vim angehörig? Wer fühlt sich zum Aszendenten Emacs hingezogen? Okay, mach weiter.
Dankeschön. Ja, Christian, warum bist du denn heute hier?
Ja, ich bin IT-Berater und Trainer bei SVA. Das ist das größte inhabergeführte Systemhaus Deutschlands. Und ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Linux. Also wir kennen ja alle dieses Meme, das Jahr des Linux-Desktops. Das ist für mich schon seit 20 Jahren, habe ich festgestellt. Und ansonsten beschäftige ich mich auch mit Infrastructure as Code, weil ich ein sehr fauler Mensch bin. Alles, was man mehr als 2-3 Mal manuell machen muss, habe ich gerne wegautomatisiert, damit ich Zeit habe, um mir Katzenbilder anzugucken. Und da setze ich natürlich auch gerne Python, Ansible und weitere Tools ein. Ja, und Patch Management habe ich festgestellt, das beschäftigt mich auch schon ziemlich lange. Ich war nämlich früher auch mal ganz klassisch IT-Admin bei meinem ersten Betrieb und habe da seit 2014 den Spacewalk eingesetzt. Wem sagt das was, Spacewalk? Da gehen ein paar Hände hoch. Super, sehr schön. Das heißt, ihr seid auch schon lange in dem Thema drin. Ja, weil ich halt einfach Admin war und meine Systeme administrieren musste. Und das beschäftigt mich auch heute noch. Also ich mache heute viel Projekte auch in dem Kontext Patch Management. Und deswegen, ja, du bringst den Sicht aus dem Business-Kontext mit, ich aus der Technik. Da haben wir uns gedacht, das sind zwei Themen, die kann man gut kombinieren. Deswegen bin ich heute hier. Ansonsten sammle ich gern Retro-Hardware, würde ich das nennen. Manche andere würden das liebevoll Elektroschrott nennen. Und ansonsten blogge ich auch noch ab und zu und podcaste, zum Beispiel im ThinkPad-Museum oder bei Urlaub im Userspace und schreibe auch Artikel fürs Linux-Magazin. Warum genau machst du jetzt einen Kensington-Log an den T14S?
Weil ich das nach unserem Vortrag gerne mit nach Hause nehmen möchte. Ja, okay. Ich weiß, du behauptest immer, du kannst da jederzeit mit aufhören.
Das ist ein T14 SG1, ne?
Ja.
Das habe ich noch nicht in der Sammlung. Das hat nämlich noch 1,8 mm Tastenhub.
Ja. Egal. Das dachte ich mir. Und ich weiß, du kannst jederzeit aufhören, also sei
genau,
nicht irritiert.
Genau, ich will nur nicht. Das ist der Unterschied. Ja, ansonsten schreibe ich auch fürs Linux-Magazin und da gibt es eben auch eine Artikelserie von mir, die Patch Me If You Can heißt. Da schreibe ich vor allen Dingen, habe ich jetzt über den SUSE Multi-Linux-Manager geschrieben und schreibe gerade auch unter anderem über den Red Hat Satellite und andere Patch-Management-Werkzeuge. Das heißt, wenn das Themen sind, die euch interessieren, dann gibt es da auch nochmal mehr Infos vielleicht zu. Genau, so viel zu uns beiden. Wir können ja einfach mal anfangen mit dem Thema Schwachstellenmanagement.
Ja. Die ersten Folien gehören mir. Überall dort, wo ihr eine Zahl in eckigen Klammern findet, findet ihr am Ende des Slide Decks die Quellenangaben, wo ich die Informationen auf der Folie mir hergeholt habe. Hier ist so eine Grafik, die beginnt vorne 2003. Das ist zufällig das Jahr, in dem ich meine Ausbildung als Fachinformatiker begonnen habe. Und ihr seht, dort gab es im Jahr so wenig Schwachstellen. Toll. Da hat niemand gepatcht. Veröffentlichte Schwachstellen, das stimmt. Mhm. Aber wer in der Zeit versucht hat, seinen Kunden zu verkaufen, dass wir einmal im Monat gerne Updates installieren möchten, bekam zu hören, so ein TÜNEF, das brauchen wir nicht. Es gab 2005 schon einen deutlichen Anstieg. Das war so der Moment, wo viele Kunden gesagt haben, ja, einmal im Jahr können wir sowas ja machen. Das muss dann aber auch reichen, wegen der Verfügbarkeit. Wir sind jetzt viele Jahre weiter. Wir haben am Ende des Jahres 2025 etwas über 48.000 veröffentlichte Schwachstellen in der CVE-Datenbank gehabt. Das war vor dem Mythos-Moment. Das war noch bevor in diesem Jahr man KI auf den Kernel Source Code losgelassen hat und Schwachstellen gemeldet hat. Ja, ich gehe ja schon wieder in meine Box. Dieses Jahr ist noch nicht zu Ende. Es gibt viel Unruhe im Markt. Leider sind viele Menschen gut darin, KI zu benutzen, um Schwachstellen zu identifizieren und Exploits dafür zu schreiben. Sie sind nur ganz schlecht darin, ihre Token dafür zu investieren, den Patch gleich mitzuliefern. Auf der Seite Zero-Day Clock gibt es da so ein paar schöne Statistiken zu, die hier darstellen, wie lange dauert es denn eigentlich vom Bekanntwerden einer CVE, bis jemand dafür einen Exploit geschrieben hat, beziehungsweise dieser Exploit bekannt wurde, dass dieser existiert. Und jetzt kann man sagen, 2018 lag diese Zeit noch bei etwas über 2 Jahren. Ja, schade, Kunde, ich weiß nicht, wie ich dir beibringen soll, dass einmal Patchen im Jahr trotzdem nicht genug ist. Es ist jetzt so, der Exploit ist schon da, bevor die Schwachstelle veröffentlicht wird. Und in meiner persönlichen Wahrnehmung funktioniert dieser Prozess des Responsible Disclosure nicht mehr. Also dieser Prozess, dass sich Sicherheitsforscher, die eine Schwachstelle finden, zuerst an einen Hersteller wenden, diese Schwachstelle reporten und ihm damit einen Zeitraum geben, einen Patch zu erstellen, der dann quasi bei, im Falle eines Kernel-Patches, für alle Distributionen schon vorbereitet ist, sodass mit Bekanntwerden auch ein Patch bereitgestellt werden kann. Heute ist es eher so, dass man von dem Exploit eher Wind bekommt, bevor man weiß, was eigentlich kaputt ist. Oder stellt euch einfach mal vor, so ein Engineering, welches Schwachstellen sich anguckt, bewertet, wie schlimm ist es denn, dann einen Patch entwickelt, sieht sich plötzlich im gleichen Zeitabschnitt mit viel mehr Meldungen konfrontiert. Der BSI-Ticker hatte das neulich im Programm, bei uns bei Reddit wurde das intern auch kommuniziert. Uns haben innerhalb von 24 Stunden Meldungen zu 409 Kernel-CVEs erreicht. Wir haben aber nicht plötzlich unsere Engineers verhundertfachen können. Also das ist
komisch,
herausfordernd.
Ja, aber man braucht doch jetzt überhaupt keine Junioren mehr. Kann man das nicht auch alles wegautomatisieren mit dem LLM?
LLMs helfen dabei, die Produktionskosten für Patches zu reduzieren, deutlich zu reduzieren. Du musst aber trotzdem erstmal deine Workflows darauf anpassen, dass du so schnell arbeiten kannst. Und wenn du feststellst, wir hatten in unserem Workflow vielleicht noch manuelle Prozessschritte, die müssen erstmal weg. Auch bei Zero Day Clock finde ich auch so schön, wenn ihr auf die Jahreszahl schaut, bei Zero Day sind wir jetzt. Also wenn ich mir die Meldung dieses Jahr angucke, war es häufig auch so, es gibt eine neue CVE, wir haben ihr einen schönen Marketingnamen gegeben und übrigens der Exploit-Code ist auch auf GitHub verfügbar. Nehmt ihn doch ruhig und probiert ihn gerne mal aus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Copy-Fail oder Dirty-Frack war, den habe ich selber mal im Lab ausprobiert und habe gedacht, geil, ich setze nie wieder ein Root-Kennwort unter Linux zurück. Das geht damit viel schneller.
Admins hassen diesen Trick.
Ja. Ja, die Informationen hier drauf sind mehr so als Hintergrundinfos gedacht für die Menschen, die sich noch nicht so intensiv damit befassen. An CVEs steht meistens so ein Score dran, das Common Vulnerability Scoring System. Das ist quasi ein Industriestandard, der benutzt wird, um zu vergleichen, meine Schwachstelle ist viel schlimmer als deine. Den gibt es in verschiedenen Versionen. In meiner Erfahrung ist am gebräuchlichsten die Version 3. Wichtig, wenn ihr Schwachstellen miteinander vergleicht, ist aber vielmehr, wenn ihr auf diese Zahl guckt, schaut, dass sie mit der gleichen Version beurteilt wurde, dass ihr also auch innerhalb der Versionen bleibt, damit ihr das miteinander vergleichen könnt. Dieser Score spiegelt so ein bisschen wieder, ja, wie schlimm ist es denn? Das Schlüsselwort dabei ist immer die Severity. Also Severity, der Schweregrad, bedeutet im Unterschied zum Risiko, wir gucken uns nicht an, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Schaden eintritt, sondern wie schlimm ist es, wenn er eintritt. Immer bezogen auf die Schutzziele, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität unserer Daten. Und das wird dann eingeteilt in so sprechende Namen wie es ist kritisch, es ist important oder es ist moderate oder wie mir viele Sysadmins schon seit zugegeben 4 Jahren sagen, für alles unter 8,0 stehe ich nicht mehr auf.
Vielleicht ein kurzer Punkt noch, wo du gerade diese Tabelle offen hast. Ich finde die ja immer sehr wertvoll, weil man nicht ganz vor Augen hat, was das eigentlich in Zahlen bedeutet. Und was ich sehr häufig auch bei Kunden höre ist, naja, ich habe doch Kernel-Live-Patching, das ist doch egal, ich kann doch patchen, ohne ein Reboot zu machen. Vielleicht hier auch eine kurze Frage in die Runde, wer benutzt Kernel-Live-Patching? Ein paar Hände gehen hoch.
Ja, 6, 7.
Was wichtig ist, dass, und das steht auch in den SLA-PDFs von den Enterprise-Distros, also von Ubuntu, von SLE, von RHEL, dass diese Live-Patches ausschließlich für High und Critical sind. Das heißt, wenn es irgendwo einen Bug gibt, der halt ein bisschen ungünstig ist, den man ausnutzen könnte, der aber nur einen Medium-Score hat, Pech gehabt. Wenn das jetzt aber irgendein kritischer Fehler im Netzwerk Paketetreiber ist und man kann somit die Netzwerkkarte zum Absturz bringen oder den Host übernehmen, das wird dann halt gefixt. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das ist nicht so der heilige Gral, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und auch trotzdem, auch schon eine Falle, in die viele meiner Kundinnen reingetappt sind, ist, ja, ich habe Kernel-Live-Patching und ich habe das letzte Mal vor 8 Jahren gebootet. Voll geil. Und dann macht man das erste Support-Ticket auf und der Hersteller sagt, mach mal ein Reboot bitte. Also Uptimes höher als 1 Jahr werden prinzipiell von Distributoren nicht unterstützt.
Du hast ja gerade einen sehr wunden Punkt getroffen. Ich mag das gar nicht, wenn mir gesagt wird, wir haben das letzte Mal vor 1 Jahr rebootet. Weil die Frage, die dahinter steht, ist immer, wie hoch schätzt ihr denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass das System bei einem Reboot tatsächlich wieder hochfährt? Und ich freue mich wirklich, dass ich einen Kunden habe, der das so macht. Also nicht erstmal freue ich mich, dass ich einen Kunden habe, der monatlich patcht. Und ich freue mich, dass dieser Kunde jeden Server, bevor er ihn patcht, neu startet.
Sehr gut.
Sie nehmen sich diese Zeit nämlich aus folgendem Grund und sie sagen, er war ja abgenommen von der Fachabteilung, die ihre Business-Anwendung darauf betreibt, nach dem letzten Patch-Zyklus. Jetzt starten wir ihn neu. Und wenn er nicht wieder hochfährt, wissen wir, es war das Anwendungsteam, das ihn verfuckelt hat. Man kann nicht dem Betriebsteam die Schuld in die Schuhe schieben.
Das klingt ein bisschen nach Fingerpointing as a Service, aber ich verstehe, wo es herkommt.
Ja, es ist Fingerpointing as a Service. Das ist nochmal eine Grafik, die so ein bisschen illustrieren soll, wie sich die Anzahl der Schwachstellen im Kernel und außerhalb des Kernels entwickelt haben, weil da ist auch wichtig, Kernel-Live-Patching, wie der Name schon sagt, patcht halt nur den Kernel. Wenn eure glibc oder OpenSSL betroffen sind, dann hilft euch das Live-Patching nicht. Dann ist ein Reboot fällig. Also Christian, diese Kernmessage möchte ich gerne vorwegschicken. Reboots sind gut. Wir haben früher die Windows-Leute dafür ausgelacht, dass die bei jedem Problem einen Reboot machen. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, wir können Systeme neu starten, sie kommen wieder hoch und sind danach benutzbar. Diese Uptime-Kriege mit, oh, ich habe schon seit 5 Jahren nicht mehr rebootet, das ist meine ganz persönliche Meinung. Wenn ich so einen Kollegen hätte, der darauf auch noch stolz ist, ich würde ihn rausschmeißen. Das, finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß. Jetzt ist ja eine Grundregel, ne, wenn wir Schwachstellen haben, wenn wir sie managen, loswerden wir sie, indem wir sie patchen. Da kommen wir jetzt mal zu Patch-Management-Konzepten. Und wenn ich mit meinen Kunden oder auch mit Bekannten über das Thema rede, was sind eigentlich die Herausforderungen? Was hält euch eigentlich davon ab, zu patchen? Dann ist immer die Frage, naja, die Verantwortung und wie viel kostet es mich, wenn ich es einfach mache? Leider haben viele IT-Betriebsteams die Herausforderung, dass für die Anwendungen, die sie betreiben, SLAs vereinbart wurden, die sagen, ihr garantiert uns eine Verfügbarkeit. Wenn ihr die nicht einhaltet, wollen wir von euch Geld. Und zwar richtig viel Geld. Neustart ist nicht. Und das Fingerpointing. Ihr habt gepatcht, unsere Anwendung geht nicht mehr. Es könnte ja nur ihr gewesen sein, die es kaputt gemacht habt. Macht sie wieder heile. Ja, aber wir wissen doch gar nicht, wie deine Anwendung im Detail funktioniert. Ihr redet ja nie mit uns. Ja, ist egal, du hast es kaputt gemacht, mach heile.
Das lieben wir.
Ich habe 2 Beispiele mitgebracht. Ich beginne mit dem, was sich am linken Ende des Spannungsfeldes befindet, wo mir jemand sagt, wir patchen einmal pro Quartal. Weil wir dürfen unsere Anwendungen nur einmal pro Quartal neu starten. Sonst stehen sofort die Vorstände unserer Kunden in der Tür und wollen Geld. Und dieses Wartungsfenster, das müssen wir mit 1 Jahr im Vorlauf planen.
Es klingt so, als würden manche Leute sich damit identifizieren oder kennen das zumindest aus leidvoller Erfahrung.
Ja, scheint so. Ja. Da sage ich, okay. Jetzt ist aber dieser Tag oder dieser Zeitraum da, wo ihr patcht. Ich weiß, ihr macht Staging. Staging bedeutet, man probiert das Patchen erst in einer kleinen Testumgebung aus, bevor es dann ernst wird. Das ist meine Frage, wie stellt ihr denn fest, ob das Patchen funktioniert hat? Und da lautet die Antwort meistens, wir patchen, wir warten 2 Wochen und wenn in der Zeit keiner anruft, wird wohl alles okay sein. Und dann patchen wir einen Prot und machen die Augen zu und hoffen, dass immer noch alles okay ist. Dann sage ich, okay, ich verstehe das. Ihr habt Stakeholder, mit denen sind SLA vereinbart. Ihr könnt nicht anders. Wie sieht das denn eure Sicherheitsabteilung? Also, oder eure Geschäftsführung? Die Menschen, die die Gesamtverantwortung tragen, dass bei euch ordentlicher, zeitgemäßer Betrieb stattfindet. Ich bin etwas zu schnell. Also die Probleme in diesem Beispiel, ich führe die hier mal schnell auf, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Das ist so ein Beispiel, Sie haben keinen Ablaufplan für Notfälle. Also wenn jetzt der CISO oder der Geschäftsführer in der Tür steht und sagt, bei Heise brennt das Forum, wir müssen diese Lücke jetzt schließen, jetzt sofort. Dann sagen die, ja, das können wir machen. Aber wir wissen nicht, was dann passiert. Vielleicht ist unsere Anwendung danach kaputt. Das ist aber schlecht. Dann, ihr habt eine DMZ. Nutzt ihr da das gleiche Verfahren? Nee, da ist alles anders. Also da haben wir noch gar kein Verfahren. Sag ich, gut, also für euer Datacenter, wo sowieso niemand rein darf, da habt ihr das geklärt, aber die DMZ, dort wo die Systeme stehen, die als erstes, na gut, sparen wir uns das. Ihr arbeitet ja dran. Abhängigkeiten sind nicht sauber dokumentiert. Viele manuelle Schritte, also Freigabeschritte, wo man sagt, wir müssen chatten, telefonieren, E-Mails schreiben. Sag ich, okay, also und wie macht ihr das? Also nutzt ihr E-Mail oder telefoniert ihr? Nein, nein, Jörg, wir chatten, wir schreiben E-Mails und wir telefonieren, bis alles geklärt ist. Also in diesem Beispiel, der Kommunikationsaufwand ist hoch, die Entscheidungsketten sind lang, man verliert sehr viel Zeit, bis man weiß, dürfen wir jetzt einen Patch installieren oder nicht.
Wer erkennt sich in diesem Verfahren wieder und musste das vielleicht schon mal praktizieren? Gehen einige Hände hoch.
Okay, danke, dass ihr so mutig seid und euch meldet. Das
finde ich richtig gut. Weniger als erwartet. Genau, vielen Dank für die Transparenz. Aber es ist ja schon mal gut, dass diese Erfahrungen nicht mehr allzu viele Leute dieser Tage machen müssen.
Und dann war meine Frage, ja, und was fordert eigentlich die Geschäftsführung oder eure IT-Sicherheitsabteilung? Und dann sagten sie, ja, die haben uns sowas hier vorgelegt. Die sagen, es gibt eine kritische CVE, der Hersteller bietet einen Patch dafür an. Wir haben 48 Stunden Zeit, den in der gesamten Infrastruktur auszurollen. Wir TAMS haben mit unseren Kunden zum Glück ein sehr gutes Verhältnis. Darum hat man mir das verziehen, dass mir rausgerutscht ist. Ihr müsst Wartungsfenster mit einem Jahr im Vorlauf planen und sollt innerhalb von 48 Stunden einen Patch verteilen. Man muss nicht studiert haben, um zu merken, dass das eine sehr große Herausforderung ist. Und ihr seht hier, die Zeiten sinken. Also es wurde schon skizziert, das soll auf 3 Stunden runtergehen. Jetzt bitte ich mal um Handzeichen. Wer sagt, wenn ihm gesagt wird, du musst diesen Patch in 3 Stunden verteilen, ist kein Problem. Machen wir. 1, 2, okay. 3, 4.
Sehr gut.
Super, finde ich richtig gut. Jetzt Beispiel 2. Die Schritte, die Phasen sind bei diesem Beispiel gleich. Man muss ein Wartungsfenster planen, man muss die Installation im Staging testen, danach geht es in Prot. Dieser Kunde sagt mir, alles außerhalb der Geschäftszeiten unseres Unternehmens ist als Wartungsfenster definiert. Da können wir arbeiten. Wir brauchen keine vorherige Abstimmung. Wir patchen 2 wöchentlich. Jedes Mal gehen die Patches erst in die Teststage. Dort führen wir 4 Tage automatisierte Tests durch. Wenn dabei keine Fehler auftreten, installieren wir in Prot. Da habe ich gesagt, wow, nur 4 Tage automatisierte Tests. Wie gut funktioniert das denn bei euch? Sehr gut, sagt er. Wir haben Monitoring. Das Monitoring stellt für uns fest, ob Patchen erfolgreich war. Wenn es vor dem Patchen grün war und nach dem Patchen wieder grün ist, sind wir uns sicher, es hat funktioniert. Wir haben so gut wie keine Probleme damit. Sag ich, das ist echt krass. Und wie hoch ist euer Automationsgrad? 80%. 80% all unserer Systeme müssen wir nicht angucken, das läuft vollautomatisiert. Sag ich, okay, und die letzten 20% sind Cluster? Nee, wieso? Abhängigkeiten im Cluster haben wir mit abgebildet in der Automation. Das startet in der richtigen Reihenfolge neu, ist überhaupt kein Problem. 20% sind Sonderfälle und wenige Anwendungen, wo wir entweder noch nicht so weit sind oder die so alt sind, dass es einfach nicht geht. Da müssen wir dann tatsächlich mal genauer hinschauen.
Die sogenannten Legacy-Systeme, die das Geld verdienen, habe ich das richtig gehört?
Auch, ja. Auch, aber nicht nur. Es gibt leider auch Software, so wurde mir mitgeteilt, die auch im Jahre 2026 entwickelt wurde und so designt ist, dass man den Server nicht neu starten kann.
Okay.
Dieses Team arbeitet daran, auch die letzten 20%. Also ihr kennt ja vielleicht alle diese Rechnung, die ersten 80% sind schnell, sind billig. Dieses Unternehmen ist jetzt schon dabei und arbeitet daran, dass die letzten teuren 20% auch noch wegkommen. Und das Schöne ist, wenn bei Ihnen jetzt einer in der Tür steht und sagt, oh, es brennt, ihr müsst das alles beschleunigen, dann sagen Sie, okay, das können wir tun. Wir lassen jetzt einfach weniger Zeit zwischen unserer Teststage und der P-Stage vergehen. Das mag sein, Sie haben Tests definiert, wo Sie sagen, die sind nicht ganz so dringend, die können wir im Notfall einfach mal weglassen, wenn jemand das Restrisiko trägt. Sie sind darauf vorbereitet. Ziel ist, irgendwann auf Knopfdruck, auf Zuruf sagen zu können, ja, wir drücken auf den Knopf, Thema durch. Und was mich persönlich auch ein bisschen überrascht hat, dass man bei Ihnen sagt, wenn Updates keinen Neustart erfordern, dürfen Sie sie quasi jederzeit installieren. Weil Sie ja anhand des Monitorings sofort feststellen können, wo Probleme auftreten. Jetzt, wo ich die beiden Beispiele vorgestellt habe, würde ich mal noch einmal um Handzeichen bitten. Wer sieht sich eher näher an Beispiel 1? Okay. Und wer sieht sich schon näher an Beispiel 2?
Sehr schön.
Sehr schön.
Ja. Das ist, da kann man sagen, toll, also das impliziert, dass ihr ja stark auf Automatisierung setzt und das ist ein sehr begrüßenswerter Trend.
Ja. Genau. Das habe ich quasi schon erzählt und jetzt würde ich quasi an dich übergeben, der uns was zu den Patch-Management-Werkzeugen
erzählt. Genau, jetzt haben wir ein bisschen was von der Theorie gehört, wie das Ganze theoretisch umgesetzt werden kann, aber natürlich muss man da konkret werden. Es gibt da verschiedene Werkzeuge und das ist so die Projektdomäne, wo ich mich am meisten befinde und häufig kriege ich so Erstanfragen von Kundinnen, die jetzt erst Patch-Management einführen oder die vielleicht bisher immer eher Windows-Server hatten und jetzt auf einmal Linux machen müssen. So der Klassiker, Leute haben jetzt ihre SAP-Systeme dann doch nochmal abgelöst und müssen jetzt halt, weil sie S4HANA machen, auch Linux machen und haben da kein Konzept für. Und dann geht man halt in so einen Dialog. Und das Schöne und vielleicht auch das Schlimme, das dürft ihr gerne für euch selbst interpretieren, ist ja, es gibt ja viel Auswahl. Das heißt, ich kann ganz viele tolle Tools mir angucken, aber meistens hat man weder Bock noch Zeit dafür. Aber es ist egal, ob ich eine kleine Homelab-Umgebung habe oder halt ein super großes Rechenzentrum mit tausenden Systemen. Es gibt da eigentlich für jede Umgebung das passende Tooling und ich muss einfach nur wissen, welche Features sind denn wichtig. Also wo liegt mein Fokus, was brauche ich und was ist eher optional? Was ich häufig vorfinde, ist, dass es schon proprietäre Patch-Management-Werkzeuge gibt. Also ohne da jetzt Hersteller zu nennen, aber wir alle kennen diese Patch-Management-Werkzeuge für Windows-lastige Umgebungen, wo man dann halt Staging für Windows-Server zum Beispiel machen kann. Und die haben, manche davon haben auch Linux-Support und bewerben das auch teilweise groß. Hey, ihr könnt damit auch Linux mit Patches versorgen. Das habe ich mir ein paar Mal angeguckt und war dann doch einigermaßen schockiert, wie wenig Intelligenz da eigentlich drin steckt. Also da werden halt einfach über einen SSH-Tunnel rpm-ivh-Befehle abgesetzt und halt irgendein RPM, das über SCP rüberkopiert wird, installiert, ohne Dependency-Management, ohne Cachen der Pakete. Und das ist natürlich außerordentlich unschön. Deswegen würde ich da jetzt eher sagen, da würde ich eher Abstand von halten und würde dann gucken, wenn es denn was im professionellen Kontext sein soll, mit SLAs, wo ich wirklich Angst haben muss, wenn ich jetzt einen Patch zu viel installiere, habe ich gleich die Geschäftsführung im Nacken sitzen, dann gibt es halt eben auch Enterprise-Werkzeuge, wo ich einen Hersteller-Support habe, wo ich dann einfach ein Ticket aufmachen kann, anrufen kann und dann wird mir eben auch geholfen. Da gäbe es natürlich einmal den Red Hat Satellite, der natürlich vor allen Dingen für die Red Hat Produkte gedacht ist. Von SUSE gibt es den Multi-Linux Manager, der, das impliziert der Name, der kann natürlich SUSE, aber der kann auch Ubuntu, Oracle, Alma Linux, also der kann ganz viele verschiedene Distributionen. Und dann gibt es noch den Artix Ocarino, der noch eine kleine Sonderrolle da einnimmt, da sage ich gleich noch was zu. Und ja, also viele Features sind deckungsgleich bei den Werkzeugen. Das macht es am Anfang ein bisschen schwierig herauszufinden, welches Tool brauche ich denn eigentlich. Aber manche Tools haben auch wieder Integrationen, die anderen nicht haben. Deswegen, ich mache das immer so, ich zeige dann so drei Tools den Kundinnen und frage, was sie haben wollen. Und bestehe dann aber auch drauf, dass sie sich jedes Tool auch selbst mal anschauen. Weil wichtig ist ja, dass der Kunde, die Kundin mit der Wahl zufrieden ist. Und ich habe versucht, das mal so ein bisschen tabellarisch zusammenzufassen. Fangen wir mal mit so kleinen Umgebungen an. Das kann das Homelab sein, kann aber auch wirklich eine kleine Umgebung sein mit vielleicht einer zweistelligen Anzahl an Hosts, die man so hat. Und was ich da auch zum Beispiel häufig gesehen habe, ist der SUSE RMT. Das ist das Repository Monitoring Tool. Das gibt es seit ein paar Jahren, ist in Ruby geschrieben, hat eine MariaDB als Datenbank, wo eben die Informationen dann drinstehen und eignet sich dann, wenn ich halt wirklich einen SUSE-lastigen Kontext habe. Also der Klassiker, der Kunde macht jetzt zum ersten Mal SAP, braucht deswegen SLE und hat eine Handvoll SUSE-Systemen, die er oder sie verwalten will, dann ist das halt naheliegend, weil das ist im Betriebssystem eh mit drin. Das kann aber nicht sonderlich viel, das hat noch nicht mal eine Web-GUI, das ist eine reine CLI-Anwendung. Da habe ich gemerkt, das ist irgendwie so ein Konzept, das mögen Kunden nicht so, die aus der Windows-Welt kommen, wenn sie nur mit der CLI dann arbeiten.
Ich kann das gar nicht verstehen.
Und ich auch nicht, aber das Schöne ist ja, man hat ja die Wahl. Das heißt, wenn ich eine Web-GUI haben will, dann ist das Tool eigentlich schon mal faktisch raus. Als Gegenstück gibt es Aptly, das ist ein Open-Source-Projekt, das in Golang geschrieben ist. Und das kann ich im Prinzip für alles verwenden, wo ich ein Debian drunter habe. Also sei es ein Debian, ein Ubuntu, ein Henna, Montana, Linux, irgendetwas Debian-artiges, das kann ich damit wunderbar verwalten. Da brauche ich auch keinen Client für. Ich muss einfach nur die Repo-URL in meinem Paketmanager ändern. Habe auch keine Web-Oberfläche, aber ich habe Staging. Ja, das heißt, ich kann dann sagen, okay, heute ist der Tag X, jetzt friere ich meine Patches ein, teste die eine Woche oder teste die 2 Tage und danach gehen die so bitte auch in die Produktion. Das kann Aptly, das kann der RMT halt eben auch nicht. Und ein weiteres Open-Source-Projekt ist der Repo-Manager. Bin ich auch kürzlich drauf gestoßen, ist noch gar nicht so alt, 5 Jahre. Ist eine Web-Anwendung, deswegen hat es natürlich auch eine Web-GUI, ist in PHP geschrieben und kann Debian, Ubuntu und eben auch Red Hat-artige Distros verwalten. Also ein Rocky in Alma, ein Oracle beispielsweise. Brauche einen extra Client dafür, habe aber eine Web-GUI und kann halt eben auch Patches wiederum stagen, dass ich halt sicherstellen kann, okay, die Prod kriegt nur das, was ich vorher getestet habe. Das sind so Tools für kleine Umgebungen. Und vielleicht, dass ihr mal so ein Bild vor Augen habt, das ist jetzt hier der Repo-Manager, der hat halt so eine schöne, fancy Web-UI, die kann auch Dark Mode, das ist sehr wichtig, habe ich gehört. Und dann sehe ich halt hier, okay, hier ist mein Repo und ich friere das jetzt ein. Und dann kann man auch genau sehen, du hast nicht die neuesten Versionen der Pakete, sondern eben diese spezifische Version, die du da eingefroren hast. Denn das ist ja, wie gesagt, in regulierten Umgebungen wichtig. Was oftmals interessanter sein kann, ist eben so eine Suite einzusetzen. Da gibt es vor allen Dingen die Kombination aus Foreman und Catello. Das sind 2 Open-Source-Projekte, die wiederum aus Unterprojekten bestehen. Historisch bedingt, so sagte man mir. Foreman war zuerst da, 2009, Catello 5 Jahre später. Beide Projekte ergeben dann eben eine wunderbare Symbiose. Foreman war eigentlich mal so eine Puppet-GUI ursprünglich mal gewesen. Und dann hat man aber gemerkt, hey, wir können damit auch Systeme aus dem Netz booten, können die aufsetzen zum Beispiel. Ach, da packen wir noch eine API rein, dass ich direkt meinen VMware, Proxmox, was auch immer anbinden kann. Dann muss ich nicht aus dem Netz booten. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, vielleicht wollen wir noch Patches darüber verteilen. Und jetzt ist das halt ein sehr großes Projekt geworden. Das kann prinzipiell alles, was Red Hat-artig ist, also auch sowas wie Fedora und was Debian-like ist, und hat eine Web-GUI. Ich kann das wunderbar stagen, wieder auch die Reihenfolge. Erst mache ich Dev, dann mache ich QA, dann mache ich Prod. Manche Leute haben auch irgendwie 5 oder 7 Stufen, habe ich auch schon gesehen, so ganz wilde Konstrukte. Das kann ich beliebig komplex mit diesem Tool eben aufbauen. Und ich brauche noch nicht mal einen Client dafür, weil das Teil funkt einfach über SSH mit den registrierten Systemen. Das ist relativ easy. Und es kann sogar noch super viel Config-Management. Also mittlerweile ist halt OpenVox statt Puppets drin, aber ich kann damit auch Ansible und Salt machen. Und bis vor einem Jahr ging sogar Chef. Also da hat man wirklich einen hohen Fokus auf Modularität gelegt. Ist das modernere Tool, deswegen gibt es da auch viel Erweiterungen, die man selbst programmieren kann zum Beispiel. Demgegenüber steht der Uyuni, das ist ein Fork von einem früheren Projekt, das Spacewalk hieß. Das war mal die Open-Source-Variante vom, wie hieß es damals, Red Hat Network Satellite Server, RHNSS, Anfang der 2000er mal von Red Hat freigegeben. Eine schlanke Java-Anwendung und in Kombination mit einer Postgres-Datenbank, mit Tomcat und mit weiteren Tools. Und das kann halt eben auch viele Distros verwalten. Eben alles, was SUSE-artig ist, vieles, was Red Hat-artig ist oder eben auch andere Distros wie Debian und Ubuntu. Das ist eigentlich echt ganz nett, weil das Projekt, das war eigentlich tot geglaubt und die SUSE-EntwicklerInnen haben das eben geforkt und haben eine neue Web-GUI draufgepackt, haben Salt integriert für Config-Management und seitdem hat das Tool echt nochmal so ein zweites Leben bekommen, kann man sagen. Da tut sich sehr, sehr viel, finde ich schön. Das Ganze braucht einen Client, ist ein Salt-Client in dem Kontext. Also man kann Salt als Config-Management-Werkzeug benutzen, muss man aber nicht. Also viele Kundinnen haben ja vielleicht schon eine Ansible-Infrastruktur. Da muss ich jetzt keinen Move auf Salt machen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich eine Codebase habe, die funktioniert. Warum soll ich das Rad neu erfinden? Und das ist also ein reines Kommunikationswerkzeug. Das kann bei großen Umgebungen auch tatsächlich einen Mehrwert haben, denn der Kommunikationsstack, da kommt ein Protokoll zum Einsatz, ZeroMQ. Ein Message-Queuing-Protokoll und das ist im Benchmark so Faktor 10-15% schneller als SSH. Also wenn ihr eine sehr große Umgebung habt, kann das tatsächlich auch nicht ganz uninteressant sein. Und darüber hinaus kann das eben auch Ansible als Technical Preview und ist dann so die zweite große Suite. Das sind so die beiden großen Open-Source-Projekte. Könnt ihr auch einfach runterladen von der Webseite, auf dem Betriebssystem installieren. Habt ihr ein Enterprise-Patch-Management zum Nulltarif quasi. Ja. Wenn man das aber nicht möchte, weil man sagt, ich brauche Support dafür, dann gibt es da noch Enterprise-Ableger. Ich gleich auch noch eine Folie zu. Vielleicht noch zu den Features kurz. Bei Formen und Cartello hatte ich ja schon gesagt, ich kann damit neue Systeme aus dem Netz booten lassen, kann über API-Calls meinen Hypervisor ansteuern. Ich kann direkt in Cloud-Dienst meiner Wahl Workloads rausfeuern. Der Uyuni kann halt leider nur PXE. Das sieht man nicht mehr so häufig im Moment, aber beide haben halt so ein Role-Based Access Control-Konzept. Das heißt, da kann ich fein granular sagen, die Usergruppe aus dem AD, die soll das machen dürfen, die anderen Leute dürfen nur das und jedes machen. Ich kann zum Beispiel, und das kann auch in dieser Diskussion nicht ganz unerheblich sein, ich kann so Dinge machen wie, dass die Datenbankadministratorinnen, die sind selbstverantwortlich für die Installation der Patches ihrer Systeme. Das heißt, ich kann dann sagen, lieber Kollege, liebe Kollegin, hier ist dein User, hier sind deine Systeme, du kennst deine Anwendung am besten, bitte entscheide du, wann gepatcht werden soll oder lass es uns automatisch machen. Und das gibt in so einer Diskussion auf einmal so einen ganz neuen Nebenquest in der Diskussion um die Verantwortlichkeiten.
Interessante Info dazu, es gibt Menschen, die versuchen, das so zu machen. Das kann sich schnell zu einem Boomerang entwickeln, wo es heißt, ja, wir haben die Verantwortung, aber kaputt gegangen ist es ja nur wegen den Patches, die du bereitgestellt hast.
Natürlich, okay.
Mhm. Ich finde das schade, dass das in meiner Erfahrung immer noch sehr verbreitet ist, wo Anwendungsteams sagen, wir wollen root auf dem Server sein, aber die Verantwortung bleibt bei dir. Christian, ich habe noch mal eine Frage. Du arbeitest ja im Feld und siehst jeden Tag, mit was deine Kunden so zu tun haben. Wenn jetzt ein Kunde sagt, ich habe heute nur eine Linux-Distribution. Ich habe gesehen, es gibt ja Lösungen, die unterstützen viele Distributionen und einige, die kommen entweder vom gleichen Hersteller oder unterstützen nur diese eine Distribution. Sagst du, die bieten noch einen Mehrwert oder würdest du sagen, eigentlich fährt man gut damit, wenn du etwas nimmst, was mehrere Distributionen kann, dann bist du schon darauf vorbereitet, dich mal zu erweitern? Wie also sind so deine Erfahrungen da?
Ich habe super selten Umgebungen in den letzten Jahren gesehen, wo man nur noch eine Distro hat. Ich weiß, das war so ein Ding vor 10, 15 Jahren, die Leute darauf zu trimmen, nur eine Distro zu nutzen und ausschließlich diese. Ich bin ja ein großer Freund von Vielfalt, deswegen, es gibt ja einen Grund, warum es verschiedene Distributionen gibt, deswegen vielleicht auch ein kleines Stimmungsabbild hier. Habt ihr mehr als eine Distribution im Einsatz? Da mal gerne ein Handzeichen. Da gehen viele Hände hoch. Wer hat nur eine Distribution im Einsatz? Da gehen auch ein paar Hände hoch, ja, aber weniger, würde ich sagen. Ne? Ja. Okay. Also ich meine, das liegt auch so ein bisschen an dem Trend vielleicht. Früher war das halt noch relevant, ob ich jetzt Distro A, B oder C nehme. Mittlerweile ist das eigentlich fast schon irrelevant geworden, welche Distro ich verwende, weil wir werden den Anwendungen heutzutage bereitgestellt. Ich habe Containertechnologie, ich habe irgendwie eine Container-Runtime, sowas wie Podman beispielsweise oder irgendeine Kubernetes-Distribution, die ich einsetze. Das ist alles Commodity geworden und das muss nicht negativ sein, weil das ermöglicht es halt eben in der wenigen Zeit, die wir haben, möglichst viel effektiv umzusetzen. Deswegen, wenn Leute sagen, ja, wir haben nur eine Distro, dann frage ich nochmal genau nach und frage, hey, können Sie mir vielleicht einen Export von Ihrem vSender mal zeigen oder haben Sie vielleicht ein Spreadsheet, wo das drinsteht? Und meistens sind dann mindestens 5 Distros bei dem Kunden im Einsatz. Also ist ganz, ganz selten, dass man wirklich nur eine Distro im Einsatz hat. Deswegen, das ist auch immer tatsächlich die erste Frage, die ich stelle. Und meistens stellt sich heraus, dass man halt entweder eh noch parallel für die andere Distro auch schon ein Tool hat oder dass man halt eins will, was alles kann quasi. Genau, hier vielleicht noch kurz zur Tabelle. Beide Tools haben eine REST-API natürlich. Bei Formen und Cartello muss man betonen, die entwickeln nach dem API-First-Ansatz. Das heißt, bevor es einen Knopf in der UI gibt, gibt es halt einen API-Call, der ist dokumentiert, da gibt es einen CLI-Befehl zu. Deswegen gibt es dann halt auch einen Terraform-Provider für oder eben eine offizielle Ansible-Collection. Das ist bei Uyuni nicht ganz so, da gibt es zwar auch eine CLI, es gibt mittlerweile, bin ich ein bisschen stolz drauf, eine offizielle Ansible Collection, die ich ursprünglich mal ins Leben gerufen habe, die jetzt offiziell zum Uyuni-Projekt gewandert ist und es gibt zumindest inoffizielle Terraform-Provider, sodass man halt die bestehenden Tools, die man eh schon hat zur Automatisierung, ihr habt ja mit eurem Handzeichen gezeigt, dass ihr das einsetzt, warum dann die Leute zu was Neuem zwingen? Ja, wenn das ja da ist, dann ist eine Integration eben sinnvoll. Beide Tools können mit Verzeichnissen umgehen und sind natürlich mandantenfähig und können auch Security-Audits ausführen. Sieht dann übrigens so aus, damit ihr mal ein Bild vor Augen habt. Das wäre jetzt Formen. man hat eine schöne Web-GUI, man hat dann so Graphen und sieht dann zum Beispiel, okay, auf deinem System sind so und so viele Patches ausstehend. So viele davon sind Bugfixes, der Rest sind zum Beispiel Security-Fixes und ich sehe auch direkt eine Warnung, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr lange nicht mehr gepatcht habe oder der letzte Reboot ein bisschen länger her ist, dann sehe ich das entsprechend und sehe aber auch, wer was wann zuletzt gemacht hat. Das ist so der Klassiker, Montagmorgens ist die Maschine kaputt, am Freitag ging sie noch, fragt man sich ja immer, woran die gelegen hat und dann kann ich halt nachgucken, okay, Kollege A, Kollegin B hat am Wochenende eine Wartung durchgeführt. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich Fingerpointing machen will, sondern damit ich weiß, mit wem muss ich denn sprechen, um herauszufinden, wie wir es gemeinsam lösen können. Ja, so verkaufe ich das immer. Aber es wird leider erschreckend häufig zum Fingerpointing verwendet.
Es ist, also ich würde mir das wünschen, weil ich habe durfte in meiner beruflichen Laufbahn schon einmal in einem echten DevOps-Team arbeiten. Also DevOps haben wir verstanden mit, man zerrt einen Sysadmin aus dem Keller und setzt ihn mit einem Entwickler an einen Schreibtisch und sagt, ihr beide seid jetzt für den Betrieb von diesem IT-Service verantwortlich. Macht mal. Und wir haben wirklich sehr schnell ein Verständnis dafür entwickelt, wie der jeweils andere so arbeitet. Mhm. Und siehe da, wir konnten das sogar belegen, dass die Verfügbarkeit dieses Services recht schnell besser wurde, seitdem wir angefangen haben, so zu arbeiten.
Das ist ein Mehrwert, definitiv.
Das war allerdings auch eine kleine, sehr agile Firma und leider ist es erschreckend in vielen Unternehmen so. Ich möchte behaupten, in vielen Großkonzernen greift der Taylorismus um sich. Da heißt es, nein, das ist eine andere Abteilung, mit der reden wir nicht. Gilt nicht für alle, aber doch für einige, was ich sehr schade finde.
Ja, Muster, die ich auch schon gesehen habe. Hier habt ihr noch einen Screenshot von Uyuni, das ist dann das andere Tool, hat auch eine schöne Web-GUI. Ich sehe hier wunderbar schon, da ist alles rot, das liegt daran, dass ich meine Systeme nie patche. Das liegt natürlich daran, dass das Demo-Systeme sind, die ich natürlich bei Gelegenheiten wie diesen als Negativbeispiel zeigen möchte. So dass ich hier auf einen Blick schon sehe, die eine Maschine, die führt gerade was aus, das ist der letzte Eintrag und die anderen Systeme, die müssen dringend gepatcht werden zum Beispiel. Und wenn man jeden Morgen mit so einem schönen Dashboard begrüßt wird, dann weiß man auch, was man sich vorzunehmen hat. Ja. Bitte? Ich habe die Frage leider akustisch.
Ich wiederhole sie kurz. Er sagte, okay. Manager lieben es, wenn man ihnen Dashboards gibt. Das müssen Tortendiagramme sein und sie müssen suggerieren, dass alles gut ist, auch wenn man nicht versteht, was man dort sieht.
Ich habe neulich mal den Ausdruck der Excel-Tapete gehört und den finde ich in dem Kontext auch sehr treffend. Genau. Ich habe vorhin gesagt, es gibt auch Enterprise-Werkzeuge. Das wären namentlich der Red Hat Satellite, der SUSE Multi-Linux-Manager und der Artix Ocarino. Wie schon gesagt, der Satellite und der Multi-Linux-Manager, die haben eine sehr frühe gemeinsame Codebase. Früher war das bei Satellite nämlich Spacewalk. Das ist jetzt durch Uyuni eben die Basis für den Multi-Linux-Manager geworden. Und wir haben noch den Artix Ocarino, der auch auf Formen und Cartello basiert. Der Satellite ist das älteste Tool, seit Anfang der 2000er gibt es das und der Multi-Linux-Manager, den gibt es halt auch schon seit den 2010er Jahren und seit 2016, also 10 Jahre geworden dieses Jahr, der Artix Ocarino. Und hier sehen wir aber schon Unterschiede. Also wenn ich jetzt einen Red Hat Satellite einsetze, dann kommen alle 6 Monate prinzipiell neue Versionen raus. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf die gehen muss. Ja, die werden erstmal standardmäßig 1,5 Jahre gewartet, wobei ihr da jetzt auch einen Enterprise Extended Update Support rausbringt.
Ja, Enterprises haben häufig die Herausforderung, sie haben immer weniger Zeit für die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und wenn man ihnen sagt, ihr müsst alle 1,5 Jahre ein Update durchführen, dann sagen sie, das schaffen wir nicht, das ist für uns zu schnell. Oder sie sagen, in eurer neuen Version sind Features drin und wurden Dinge abgekündigt, auf die müssen wir uns anpassen, wir brauchen mehr Zeit. Wir sind bereit, euch als Hersteller dafür mit Geld zu bewerfen und darauf haben wir reagiert und haben gesagt, gut, wir würden uns...
Komisch.
Wir würden uns... Ja, ich freue mich, dass ich für den besten Job der Welt bezahlt werde, da mache ich keinen Hehl von. Dort sagen wir, okay, wir würden uns freuen, wenn ihr es alle 1,5 Jahre schafft, eine Anwendung zu aktualisieren, aber wenn ihr länger Hilfe oder länger Wartung dafür braucht, dann gibt es etwas, das nennen wir Extended Update Support für ausgewählte Releases, dann habt ihr noch einige Monate euch dazu erkauft. Und das ist auch gerechtfertigt, weil wenn dann ein Kunde anruft und sagt, hier ist kaputt, ich habe diesen Extended Update Support, hilf mir, bedeutet das, wir müssen bei uns diese Version ja auch noch betreiben und am Laufen halten, damit wir Dinge reproduzieren können und das läuft leider auch bei uns nicht für umsonst.
Ja, definitiv. Anderthalb Jahre reicht für die meisten Umgebungen, ansonsten gibt es eben den EOS-Support. Wichtig ist, das ist jetzt nicht kostenlos bei RHEL mit bei, sondern ihr braucht halt eine entsprechende Subskribierung, RHEL with Smart Management, beziehungsweise wie heißt das jetzt?
Jetzt heißt es zum Beispiel einfach RHEL with Satellite.
Okay, ist einfacher zu merken, das steht da drin. Kann man dann also beim nächsten Renewal nochmal bedenken, ob man das vielleicht mit dazu nehmen will. Gibt es 9x5 oder 24x7? Bei SUSE ist das ähnlich, da gibt's halt, da nennt man das halt Lifecycle Management Plus. Da wird es 3 Jahre lang supported seit diesem Jahr, also da muss man seltener patchen. Da kommt aber auch nur einmal im Jahr eine neue Version quasi raus. Und der Ocarino ist deswegen interessant, weil er relativ häufig erscheint, nämlich alle 2 Monate. Und die letzten 2 Releases werden aber auch immer noch supported. Und man könnte jetzt sagen, naja, das sieht ja optisch, ich sehe gleich einen Screenshot, ähnlich aus wie der Satellite oder wie der Foreman. Aber es ist eben unter der Haube viel, was sich noch tut. Also da gibt es zusätzliche Tools oder Add-ons, die mit drin sind, beispielsweise noch Dinge, die da selbst entwickelt wurden. Und deswegen ist da unter der Haube ein bisschen mehr, was noch mit dazu kommt. Da kauft man halt eben einfach den Server einmal als Subscription und dann für die Anzahl der Systeme, die man dann mit verwalten will. Vielleicht hier auch ein Screenshot, das ist der Red Hat Satellite, sieht frappierend ähnlich aus zum Foreman und Cartello. Naja, es ist ja dieselbe Codebase, nur halt eben das Enterprise-Tool, das länger getestet und auch eben supported wird. Das hilft einem natürlich auch dabei, sich in diesem Tool einzufinden, wenn man im HomeLab den Foreman hat und auf Arbeit den Satellite. Und der Ocarino, ich betone es nochmal, das ist nicht dasselbe in grün. Das habe ich mal bei einer gemeinsamen Präsentation mit jemandem von der ATX gesagt, der fand das gar nicht lustig. Deswegen betone ich das jetzt hier nochmal. Also man sieht, es ist optisch ähnlich, ja, aber unter der Haube ist wirklich viel, was noch eben on top entwickelt wurde. Die haben zum Beispiel, also ich kenne die ATX dadurch, die haben den Debian-Support für den Red Hat Satellite gebaut. Ich war damals großer Debian-Fan, habe mir Foreman im HomeLab installiert und war super traurig, dass ich keinen Debian damit verwalten konnte. Die Jungs und Mädels haben das halt einfach mal nachprogrammiert und das ist echt eine tolle Sache, wie ich finde. Die haben eine Proxmox-Integration, haben sie entwickelt, sie bauen jetzt eine phänomenale Ansible-Integration. Da bin ich auch mal gespannt, ob das im Red Hat Satellite landet, wo es doch den AAP gibt, aber das werden wir einfach sehen in der Zukunft. Also die machen super viel Eigenentwicklung und machen auch noch ihre eigene QA, ist ein spannendes Tool auf jeden Fall. Gibt es auch in einer kleinen HomeLab-Variante, wenn man das zu Hause für ein paar Systeme haben will.
Ich finde das besonders schön, weil das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass, wie Open-Source-Projekte funktionieren und wie das Geschäftsmodell dahinter funktioniert. Foreman Cartello ist das Community-Upstream-Projekt, was kostenlos für alle, die sich dafür interessieren, zur Verfügung stellt. Und Red Hat und auch ATX bauen daraus ihre Downstream-Angebote für ihre Kunden, die sich inhaltlich von Features und Use Cases, die sie adressieren, unterscheiden und beide tragen aktiv dazu bei. Also beide sorgen dafür, dass bei Foreman und Cartello diese Features entwickelt und gebaut werden. Das finde ich total toll.
Definitiv. Und dieselben Leute, die treffen sich auch auf Konferenzen und sind einer Meinung, manchmal keiner Meinung und es funktioniert. Also das ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie Open Source eben funktioniert. Finde ich großartig. Ja, und hier der Multidienungsmanager, ihr seht hier auch, das sieht dem Uyuni auch sehr ähnlich. Das heißt, man kann sich da auch wieder schön einfinden und ist eben die supportete Variante davon. Nur, dass ihr da schon mal ein grobes Bild habt, wie sowas in etwa aussehen könnte. Die Frage ist jetzt, die ihr euch vielleicht stellt, ja, aber was nehme ich denn jetzt? Jetzt habe ich 5 Tools gesehen, ich bin immer noch nicht schlauer, was ich nehmen soll. Deswegen, die Frage ist, hat man wirklich eine homogene Landschaft? Man hat nur SUSE oder nur Red Hat? Naja, dann ist es halt naheliegend. Ich nehme halt entweder A oder ich nehme halt B. Ich nehme Rot oder ich nehme Grün. Relativ einfach. Wenn das aber nicht der Fall ist, weil ich viele Distributionen habe, ich habe nicht nur ein RHEL, vielleicht habe ich noch ein SLES, noch ein Debian oder sonst was, dann würde ich halt eben entweder den MLM nehmen oder den ATX Ocarino, der halt als supportedes Tool beides kann. Also ich habe ganz viele Umgebungen gesehen, da hat man sowohl SLES als auch RHEL, aber niemand wollte beide Tools parallel betreiben. Ist ja irgendwie auch hirnrissig, dass ich ein Patch-Management-Tool und noch eins nebendran habe und ich habe jeden Tag 2 Browser offen und klicke da parallel hin und her. Da ist vielleicht ein zentrales Tool viel sinnvoller, weil ich dann wieder Zeit und Kosten sparen kann.
Aber das mit dem Browser und dem manuell Klicken sollte sowieso niemand mehr machen. Das dauert doch viel zu lange.
Das stimmt, ja. Da kann man sich ja, beide Tools haben jetzt ja MCP-Funktionen und dann kann ich mir das mit einem Bot meiner Wahl, naja, okay, lassen wir das. Wenn ich jetzt ein hohes Maß an Automatisierung habe, dann finde ich den Ocarino halt sehr spannend, weil der eben auch eine Ansible-Integration hat, die Integration in meinen Hypervisor. Es gibt viele Module und Plugins, es gibt Terraform-Integration und so weiter. Das ist halt sehr interessant, sich das dann nochmal anzugucken. Und ich finde es aber auch völlig legitim, wenn mir ein Kunde oder eine Kundin sagt, das ist schön gut, aber ich brauche gar keinen Support, ich will einfach nur ein Tool und ich kriege das schon irgendwie selbst hin. Ich weiß, ich habe keinen Support-Anspruch, aber wenn jetzt mein Patch-Management mal einen Tag nicht geht, weil ich das kaputt gepatcht habe, weil ich muss ja auch das Patch-Management-System patchen, dann habe ich ein Backup, das ich wiederherstelle. Finde ich es auch legitim, das Open-Source-Tool einzusetzen. Denn beide Tools sind ja technisch kongruent zueinander in den meisten Punkten. Das heißt, ich kann auch einfach mit dem kostenlosen Tool erstmal beginnen und wenn ich merke nach einem Jahr, dass es gut, es funktioniert, jetzt habe ich aber den Anspruch, dass ich doch Support brauche, dann kann ich mir das ja als Enterprise-Tool parallel wieder aufbauen, automatisiert und kann sukzessive meine Landschaft auf die supportete Enterprise-Version umziehen. Also nichts ist in Stein gemeißelt, wollte ich damit sagen. Und ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick gegeben, was so die Herausforderungen sind. Vielleicht fassen wir kurz nochmal zusammen, was man vielleicht mitnehmen könnte aus diesem Vortrag. Also Patch-Management ist unabdingbar, also gerade in Zeiten, wo wirklich im Stundentakt CVEs von LLMs entdeckt werden und der Exploit halt eben vor dem Fix da ist. Da ist es, spätestens jetzt sollte ich wirklich eine gute Dokumentation haben, wo genau drinsteht, wer für was verantwortlich ist. Und auch gucken, was die Rahmenbedingungen sind. Wie kann ich denn auch rausfinden, ob ein Patch funktioniert hat? Thema Monitoring hast du ja angesprochen. Und wenn ich noch nicht automatisiert habe, was ja viele von euch zum Glück bereits tun, sollte ich spätestens jetzt anfangen und sehr viel automatisieren, damit eben diese Zeitfenster, die immer kürzer werden, bedienen zu können in Zukunft. Das heißt, wichtig ist, dass man ein Patch-Management-Werkzeug hat, das die eigenen Anforderungen abdeckt. Die kennt ihr natürlich am besten. Und ich finde, es ist auch immer gut, regelmäßig mal zu hinterfragen, macht das eigentlich noch Sinn, was ich mir vor einem halben Jahr überlegt habe? Häufig ist die Antwort nein in meinem Fall. Ich hoffe, bei euch ist das nicht der Fall. Weil häufig hat man vielleicht auch einen komplexen Workflow und stellt fest, man könnte das viel einfacher lösen.
Also was sich bei mir tatsächlich bewährt hat, ist, wenn darüber gesprochen wird, eure Systeme sind zu langsam, wir brauchen so und so viele Stunden, um Content zu synken und dann Patches zu installieren. Ich stelle dann immer die Frage, lasst uns mal einen Schritt zurückgehen und bevor ihr patcht und Angst davor habt, wie stellt ihr denn fest, dass eure Systeme korrekt funktionieren? Und wenn dann als Antwort kommt, oh, wenn keiner anruft, wird wohl alles gut gegangen sein, dann sage ich, das ist euer Problem. Ihr müsst nicht gucken, wie schnell ihr die Patches ausgerollt kriegt. Das ist ein Ansible Playbook, das läuft und läuft. Aber wie stellt ihr euer Monitoring so ein, dass wirklich nur dann eine rote Lampe angeht, wenn auch wirklich etwas kaputt ist? Oder andersrum, dass nicht alles grün ist und der IT-Dienst wird trotzdem nicht mehr erbracht. Das ist an vielen Orten noch eine viel größere Herausforderung.
Definitiv. Ja, damit sind wir zumindest mit den Folien durch. Jörg hat es schon gesagt, ihr findet die ganzen Quellen zum Nachlesen. Das PDF laden wir dann ins Wrap hoch. Ja. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Aber vorab natürlich erstmal ein Dankeschön von uns beiden für eure Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Dankeschön auch von uns. Ich sehe eine Menge von Namen. Ich fange mal da vorne an.
Vielen Dank. Funktioniert das?
Nee. Du bist ganz leise zu hören.
Ich probiere so eine Mikro.
Probier mal, vielleicht war es noch.
Jetzt?
Ja.
Ah, okay. Jo. Danke für deinen Vortrag. Also der Fall, also hier wird angenommen, dass die Patches sind, also die CVEs, die zutreffen, sind auf jeden Fall zutreffend für den Kunden oder was auch immer. Wie kann man prüfen, ob die CVEs, die mit der Package zum Beispiel zutreffen und anwendbar sind? Zum Beispiel, weil der CVE zum Beispiel diese Funktion oder irgendwas überhaupt nicht verwendet. Gibt es eine Software dafür oder sowas?
Also was wir heute nicht vorgestellt haben, es gibt jede Menge Schwachstellen-Scanner von kommerziellen Anbietern, aber auch aus dem Open-Source-Bereich, mit dem man seine Infrastruktur scannen kann und wo man Reports bekommt. Folgende Systeme sind verwundbar und andere nicht. Diese Scanner sind aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Zum Beispiel ist keiner der Scanner, die mir bekannt sind, sind in der Lage zu erkennen, ob Live-Patches deployed wurden oder nicht. Und zeigen die Systeme weiter als verwundbar an. Und was das Schwachstellenmanagement angeht, mir hat ein Kunde gesagt, ja, diese Scanner oder diese Tools, die da mitkommen, bieten zwar immer an, ich kann bei meinem Host sagen, dieser Host ist in Wirklichkeit nicht verwundbar, es ist ein False Positive, aber ich kann meine Hosts nicht gruppieren. Ich soll das dann für 2000 Server manuell machen. Das ist nicht darstellbar, das ist einfach Quatsch.
Ja. Ihr hattet ja die Folie mit welches Tool welche Distribution unterstützt. Was mir jetzt als skeptischer Mensch im Kopf spielt, da der Upstream in beiden Fällen ja SUSE/Red Hat sind, ist ja schön, dass in der Theorie Debian mit unterstützt wird, aber ist das auch tatsächlich so weit, dass es brauchbar ist, oder ist man da, hat man da eher Pech? Ist das eher so auf Basis Best Effort?
Also es funktioniert schon. Also beim, ich bringe mal das Beispiel mit dem Artix Ocarino, da siehst du auch die, wie heißt das bei Debian, Security Notices, glaube ich, genauso wie es bei Ubuntu ja auch Security Notices heißt, wo du dann halt auch siehst, dieser Fix basiert auf diesem CVE und dieses Paket in dieser Version behebt diesen Fehler. Das siehst du beim Ocarino. Bei Uyuni sieht man erstmal einen regulären Patch, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, da müsst du dann selbst nochmal gucken, was verbirgt sich hinter diesem Patch. Aber es ist auf jeden Fall brauchbar in der Hinsicht, dass du damit deine Systeme patchen kannst und auch siehst, wo welche Lücken bestehen. Also habe ich auch schon durchaus bei Kunden so eingesetzt, das funktioniert. Was hier auf den Folien noch fehlt, das fällt mir gerade ein, weil ich gerade Ubuntu noch erwähnt habe. Ubuntu hat auch sein eigenes Tool, den Landscape, der... Ich bin da vielleicht ein bisschen befangen, weil ich die Tools intensiv nutze, die ich jetzt hier auch auf den Folien habe. Das Tool gibt es auch, da hat sich in den letzten ein, zwei Jahren auch viel in der Entwicklung getan, ist feature-technisch aber weit hinter dem, was sowohl Uyuni als auch Foreman und Cartello können. Wenn ich aber eine reine homogene Ubuntu-Umgebung habe und vielleicht auch die Ubuntu-nahen Tools des Ökosystems benutze, wie einen Juju, einen Mars, einen Micro K8S, also wenn ich da drin bin, dann ist es total sinnvoll, dieses Tool einzusetzen. Das zeigt mir dann auch diese ganzen Infos an, aber halt ausschließlich für den Ubuntu-Kontext. Weitere Frage?
Ja, und zwar, wenn ich jetzt anfange, so Immutable, Atomic, Image Mode, you name it, Dinge zu benutzen, haben die Tools da schon einen Plan für? Ich möchte das ja auch managen, ich möchte das ja auch überprüfen. Ist das da schon irgendwie mitgedacht in diesen Ansätzen, ja, oder muss ich wieder alles neu erfinden?
Also ich kann jetzt nur für SL Micro sprechen und eben hier für den RHEL Image Mode. Da haben beide Tools den Support mit drin. Die haben jetzt auch zum Beispiel sowas drin, dass du, mir fällt jetzt der Fachausdruck nicht ein, du wirst ihn kennen, dass du bei einem RHEL Image Mode, also einem Immutable RHEL, den Patch installierst, bevor du das Container Image neu backst und rebootest.
Transiente Paket-Updates.
Danke, das Wort habe ich gesucht. Also
wenn
ja,
können wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, nutzt die nicht.
Okay.
Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich kenne Kunden, die damit experimentieren und die mir geschrieben haben, ja, wir haben das auch mit diesen transienten Paket-Updates getestet. Was wir aber total vergessen haben, ist, wenn wir den Server rebooten, sind die wieder weg. Und ja, dann haben wir den Softwarestand aus dem Image, in den wir wieder reingebootet haben, wo wir sagen, das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, wir haben es trotzdem verpennt.
Mhm. Nächste Frage.
Ja, hier oben. Ich habe mal eine Weile an dem Terraform-Provider für Cartello und Foreman gearbeitet.
Cool.
Und deswegen, ich habe die API so ein bisschen kennengelernt und ich dachte, du hast nämlich vorhin über Staging geredet und auch über dieses Ding mit dem, ist alles RPM-lastiger sozusagen und auch Debian so ein bisschen dabei. Das Tool, was die drunter benutzen, ist Pulp, P-U-L-P. Das ist vielleicht für die eine oder andere Person in dem Raum auch interessant, weil da geht's konkret darum, halt diese Staging-Sachen zu machen für Repos. Wenn ich also meine Server sozusagen als apt-Adresse auf den Pulp setze, auf eine bestimmte Version, dann kriegt das nur das, was in der einzelnen Version halt festgeschrieben wurde sozusagen. Und dann kann man immer sagen, ich gebe eine neue Version von meinem Repo frei und dann kann man so Staging sehr gut machen. Und ich habe nämlich gerade gesehen, dass Pulp sehr viel mehr unterstützt als RPM und DEP und deswegen ist das vielleicht interessant für den einen oder anderen.
Ja, also ist auch bei Satellite und bei Foreman ist Pulp, was da zum Einsatz kommt, kann auch verwendet werden, zum Beispiel um Container-Images zu versionieren. Das ist das, was für den Image-Mode relevant ist.
Ja.
Und ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen, die aber nicht exposed sind und nicht verwendet werden. Oder ja, nicht mehr, weil man kann da auch Ansible-Content reinkippen, prinzipiell. Aber ich glaube, das Feature ist nicht mehr drin.
Also ein bisschen verallgemeinert gesprochen kann man sagen, Pulp ist für Deduplizierung. Es sorgt halt zum einen dafür, dass ich in verschiedenen Content-Views, nennen wir das, also wo ich sage, das ist jetzt die Sammlung, die ich meinen Clients verfügbar mache, Pakete anbiete, aber dass ich die nicht auf meinem Dateisystem tatsächlich hart kopieren muss. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht Hardlinks auf Steroiden. Also es ist wirklich ein ganz tolles Projekt.
Und nicht zu verwechseln mit libpulp, das ist das Userland oder User-Mode-Live-Patching von SUSE, um die glibc und die TLS-Bibliothek im laufenden System auszutauschen. SEO ist da echt geil, ja.
So. Hi, seht ihr für hybride Umgebungen mit Windows und Linux aktuell starke Patch-Management-Werkzeuge oder welche kommen? Oder sagt ihr, das ist hopeless für diese Umgebung? Man muss es halt, ne, ich nehme meine Microsoft-Tools für die Windows-Systeme und für Linux nehme ich das, was ihr vorgeschlagen habt.
Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe das am Anfang nicht ganz mitbekommen.
Für hybride Umgebungen mit Windows und Linux,
Windows, ja, wo ein
Windows-Anteil bleibt, wird es da Lösungen geben aus der Open-Source-Community oder sagt man, okay, dir eine Windows-Umgebung musst du mit deinem...
Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und muss sagen, es gibt nichts, was gut funktioniert.
Also ich kenne nichts bekannt tatsächlich. Was man aber machen kann ist, also es ging ja um gerade Linux und Windows parallel, wenn man jetzt Satellite oder was Forment-basiertes hat, dann kann man zumindest Windows-Systeme und auch Cisco-Switches oder Juniper-Geräte übers Netz bereitstellen. Also du könntest dann zumindest deine Maschine so bereitstellen, aber das Patching müsste dann eine andere Komponente übernehmen. Das SUSE Multi-Linux-Manager-Projekt hat man einen POC vor ein paar Jahren gehabt, wo sie Windows-Patches in dieses Tool reinbekommen haben, so als Tech-Preview, so als technische Demo während im Hackathon. Das hat erstaunlich gut funktioniert in der Demo, aber die EntwicklerInnen haben sich warum auch immer dagegen entschieden, das auszuentwickeln. Ich glaube, da gab es wohl intern irgendwie einen Aufstand, keiner wollte das maintainen wollen. Wäre aber für so mittlere oder kleine Umgebung durchaus relevant gewesen, weil es gibt ja diese Kundinnen, die halt eigentlich Windows-lastig sind, aber jetzt halt ein paar Linux-Kisten haben, wegen SAP beispielsweise.
Ja.
Aber es gibt da kein Tool, was beides kann.
Nicht, also ich kenne Anbieter, die nicht direkt Microsoft heißen, die Windows-Patching trotzdem ziemlich gut können. Einige von denen schreiben auch Linux-Support mit in ihr White Paper. Ich würde einfach bitten, wenn ihr sowas erwägt, ruft die einfach an und fragt konkret nach, welche Linux-Distributionen in welchen Releases unterstützt werden. Dann sagen die recht schnell, naja, wenn wir ehrlich sind, wir unterstützen nur eine einzige Distribution, aber das reicht halt, um Linux auf das Papier zu schreiben. Ja.
Lieber Jörg, lieber Christian, herzliches Dankeschön für den tollen Vortrag. Bitte nochmal einen lauten Applaus. Ja.